Hallo Maschine und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind bei Folge 70 angekommen, also so langsam aber sicher fangen wir an Podcast-Folge 100 zu kratzen. Wir sind noch ein bisschen davon entfernt, wir haben noch einige Themen vor uns, die wir definitiv davor noch besprechen müssen und dürfen. Aber Folge 70 ist auf jeden Fall so ein kleiner Meilenstein für mich in meinem Kopf, wo ich mir letztens so dachte, krass, 70 Folgen, zwischendurch immer mal wieder ja allgemeinere Themen mit eingebaut und seit ungefähr 10, 15 Folgen, ich weiß es jetzt gar nicht so genau, habe ich mich ja wirklich auf das Thema Neuroathletik im MMA spezialisiert und seitdem sind die Aufrufzahlen, die Followerzahlen auch wirklich gut gewachsen, organisch gewachsen. Ich bin jetzt hier nicht so ein Podcast wie Gemischtes Hack, die sich anhand von Millionen von Zuhörern erfreuen können wahrscheinlich. Aber das macht mir tatsächlich auch nichts aus, weil ich dankbar bin für jeden Einzelnen, der sich mit dem Thema Nervensystem beschäftigt, der sich mit seinem eigenen Kampf- und Trainingsstil beschäftigt und der vor allen Dingen auch mal über seinen eigenen Tellerrand schaut und sagt, hey, da gibt's noch was anderes im Bereich der Trainings- und Bewegungssteuerung, ne, Richtung Neurowissenschaften, was für mich tatsächlich auch interessant sein könnte. Und das, ja, zeigt mir dann dementsprechend auch das kleine, aber feine und wofür ich sehr dankbar bin, Wachstum der letzten Wochen. Und an der Stelle an jeden Einzelnen von euch ein riesengroßes Dankeschön für den Support. Wir werden uns heute mit drei Systemen beschäftigen, die du definitiv trainieren musst, die aber niemand sieht. Und mit dem Bereich oder der Aussage, die niemand sieht, meine ich nicht, dass man das visuell nicht sieht, sondern dass gewisse Dinge im Training oder gewisse Dinge, die halt auch trainiert werden sollten, vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, wie man vielleicht nicht denkt. Also wir sehen Bewegung, also als Neuroathletiktrainerin sehe ich Bewegung nochmal aus einer anderen Perspektive. So, das wollte ich sagen. Ich gucke mir nicht nur an, wie der Körper an sich sich bewegt, ne, so wie die Bewegung an sich ist durch die verschiedenen Gelenke, Körperpositionen und so weiter, sondern mein Augenmerk liegt natürlich auch noch auf anderen Dingen, die mir dann auffallen, wenn ich beispielsweise Trainingsvideos sehe, wenn ich Wettkampfvideos sehe. Und mit diesen drei Systemen wollen wir uns heute beschäftigen. Es wird keine große Überraschung sein, welche drei Systeme das sind. Trotzdem ist es wichtig, mal in jedes der einzelnen Systeme reinzuschauen, dir ein bisschen Input dazu zu holen und die Sachen dann auch mit in die Trainingspraxis und den Alltag zu nehmen. Dementsprechend bewaffne dich, wenn du kannst, wieder mit einem Zettel und einem Stift oder nutze eine andere Möglichkeit, Notizen zu machen. Wenn du im Auto bist oder joggen bist, dann geht das natürlich nicht. Dann merkt ihr auf jeden Fall die Golden Nuggets aus der Folge und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. In der Neuroathletik gibt es die sogenannte neuronale Hierarchie. Und die neuronale Hierarchie spiegelt quasi wieder, welche Systeme für das Nervensystem relevant sind, welche so mittelmäßig relevant sind und welche eher weniger relevant sind. Auch die Systeme, die eher weniger relevant sind oder in dem Fall das System, weil wir das ja wirklich, wir benennen das Kind ja wirklich beim Namen, heißt es aber nicht, dass dieses System komplett unwichtig ist. Das ist mir nochmal sehr wichtig, das hier zu erwähnen, dass es nicht nachher heißt, hey, wir wollen nur das ja größte inputgebende System trainieren, sondern wir wollen wirklich am Ende des Tages, dass diese drei Systeme perfekt miteinander harmonieren, perfekt auch die Bewegungsanforderungen so erstellen, wie du sie gerne hättest oder welchen Output du gerne damit erzeugen möchtest. Dementsprechend sind sie alle wichtig. Trotzdem legt das Nervensystem den Fokus oder die Relevanz eher auf die ja, größten inputgebenden Systeme, weil wir daraus natürlich auch mehr Informationen generieren können. Was dann, ne, wenn du jetzt schon länger dabei bist, am Ende des Tages dafür sorgen soll, dass das Nervensystem sich sicher fühlt, die Frage, wie sicher ist das, was ich tue, dementsprechend auch mit sicher beantworten kann. Und du würdest selber, wenn du die Entscheidung treffen würdest, dich auf den Bereich verlassen, der dir die meisten Informationen gibt, anstatt auf den Bereich, der dir die wenigsten Informationen gibt, ne? Also wenn du jetzt beispielsweise Journalist wärst und du kommst zu einem Tatort, ich bin ja so ein True Crime Fan, muss ja ehrlich zugeben, deswegen fällt mir das jetzt gerade so ein als Beispiel. Du kommst zu einem Tatort und du hast die Möglichkeit, den Polizisten vor Ort direkt zu interviewen oder du fragst die Nachbarin, was sie gesehen hat, ne? Da ist die Entscheidung, glaube ich, klar, wenn du einen guten Artikel schreiben möchtest, also kommt auch darauf an, für welches Klatschblatt, ne? Wenn du irgendwelche Fiktionen erfinden willst und irgendwelche Dramaturgien erfinden willst, dann vielleicht die Nachbarin, die was dazu dichtet. Aber gehen wir mal von einem gesunden und normalen Menschenverstand aus. Du würdest den Polizisten fragen. Der hat die meisten Infos, der ist direkt dran und der kann dir klar und deutlich sagen, was Sache ist. Und so ist es beim Nervensystem an der Stelle tatsächlich auch. Von der neuronalen Hierarchie, die kannst du dir vorstellen wie eine Pyramide. Entweder eine umgedrehte Pyramide, wo der große Bereich oben ist, oder ganz normal, wo der große Bereich dementsprechend unten ist. Und der größte inputgebende Bereich für dein Nervensystem sind, Trommelwirbel, deine Augen, dein visuelles System. Deine Augen geben deinem Nervensystem je nach Studienlage, da gibt es unterschiedliche Ergebnisse, aber egal welche Zahl man an der Stelle nimmt, zwischen 70-90% des sensorischen Inputs kommen über deine Augen. Und selbst wenn ich nur in Anführungszeichen die 70% nehme, ist das schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Ne? Also man muss sich jetzt nicht zwangsläufig auf die 90 versteifen, aber wenn es mindestens die 70% sind oder was dazwischen, das hängt ja auch immer individuell von jedem Einzelnen ab, das kann man jetzt nicht auf eine Zahl direkt festnageln, kann man sagen, dass in einer Range von 70-90% der sensorischen Informationen über deine Augen kommen. Deine Augen sind dein größtes inputgebendes System. Und jetzt erinnere dich vielleicht nochmal an die Grafik, die du vielleicht von mir schon mal gesehen hast auf meinem Instagram-Account mit dem Input-Interpretations- und Output-Modell oder sogar schon mal hier in einer Podcast-Folge von mir gehört hast, wo wir darüber gesprochen haben, was braucht das Nervensystem für einen Input, um die Frage, wie sicher ist das, was ich tue, mit einem positiven Output zu beantworten. Und der sensorische Input plus Erfahrungen plus Glaubenssätze ist nachher das, was vom Nervensystem interpretiert wird. Ich habe dir ja auch schon mal in einer Folge erzählt, dass das Nervensystem sich basierend auf den Sachen, die du über dich selber denkst und die du selber von dir glaubst, den passenden sensorischen Input suchst. Also man kennt das ja manchmal so ein bisschen aus der spirituelleren Richtung, dass man sagt, ja, ne, du musst dir das in Anführungszeichen nur manifestieren und wenn du schlecht denkst, dann ziehst du Schlechtes an. Das hört sich bei der Art von Coaching, sage ich jetzt mal, immer so ein bisschen an, als würde man mit Räucherstäbchen durch die Wohnung rennen. Aber in der Basis, in dem, was die Leute teilweise kommunizieren wollen, ist das gar nicht so verkehrt, weil es stimmt wirklich, dass, wie ich es gerade gesagt habe, dein Nervensystem sich basierend auf deinen Erwartungen an eine Situation, die nötigen Beweise und den nötigen sensorischen Input sucht, um deine Annahme zu beweisen. Zurück zum Thema. Du kennst dieses Input-Interpretations-Output-Modell. Wenn nicht, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall kurz nochmal darauf ein, weil das wirklich wichtig ist. Und jetzt hast du deine sensorischen Informationen, Augen, Gleichgewicht, Propriozeption, bla 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 bla. Du hast deine Erfahrungen, die du als Mensch und als Athlet gemacht hast und du hast Glaubenssätze über dich. Und jetzt fängt dein Nervensystem an, das zu interpretieren. Und wenn du dir jetzt mal vor Augen hältst, dass der Bereich visuelles System 70-90% des sensorischen Inputs darstellt oder einnimmt oder belegt, mal ein bisschen positiver formulieren, weil das ist ja nichts Negatives, dann ist das schon eine enorme Zahl und dann ist das auch schon ein enormer Impact. Und ich habe hier auf dem Podcast schon einige Folgen über das visuelle System gemacht. Und die Augen haben ja nicht nur die Fähigkeit, dass du Dinge klar und deutlich sehen kannst, also Sehschärfe hast. deine Augen müssen ja nicht nur Gegenständen folgen, wenn du Auto fährst und gucken musst, okay, wo biegt das Auto jetzt ab beispielsweise. Deine Augen müssen in der Lage sein, nah und fern scharf einstellen zu können. Ne? Wenn du jetzt auf der Arbeit bist, arbeitest am Laptop und musst auf einmal mit den Augen an eine Wand springen, wo deine Präsentation gerade gezeigt wird, oder im Sport, ne? Also sportspezifische Bewegungen sind da ja nochmal was ganz, ganz anderes, vor allen Dingen für MMA-Sportler und Athleten. Die sind Nah- und Ferndistanz so schnell wie möglich dann auch, ja, mit den Augen zu regulieren. Ne? Wenn dein Auge gefühlt 2 Sekunden braucht, und das ist schon wirklich extrem lange, um von nah, die Faust kommt zum Beispiel in Richtung deines Gesichts, die Naheinstellung, der Gegner entfernt sich wieder von dir und deine Augen müssen quasi auf die Ferne einstellen und du brauchst zu lange dafür, verlierst du an der Stelle wertvolle Zeit, die wir im Cage auch einfach nicht immer haben oder sehr selten haben, weil je nach Gegner das schon ziemlich abgehen kann. Dann unser peripheres Sehen. Wie gut sehen wir die Bereiche um uns herum, die wir nicht klar und deutlich angucken? Also wir haben ja ein gewisses Feld und eine gewisse Gradzahl, in der wir scharf sehen können, und dann ist ja auch noch alles drumherum. Das gilt für den Alltag, das gilt aber auch fürs Training, das gilt aber auch für den Sport. Also das sind Anforderungen an unsere Augen, die wir den Augen jeden Tag stellen und die halt wirklich auch sehr gut funktionieren müssen. Jetzt ist es so, dass man diese einzelnen Fähigkeiten natürlich separat trainieren kann und sagen kann, okay, ich habe in meiner Disziplin und in meinem Sport die Anforderung, beispielsweise ein gutes peripheres Sichtfeld zu haben. Ich brauche eine gute Blickverfolgung, ich muss meinem Gegner folgen und ich brauche auch eine sehr gute Nah- und Ferndistanz, was im MMA komplett der Fall ist. Dann kann man diese einzelnen Sachen natürlich aufarbeiten und schauen, okay, was brauchst du, um schneller in die Nah- und Ferndistanz zu gehen, ein besseres peripheres Sichtfeld zu haben. Ne, da kann man über verschiedene neuronale Bahnen dementsprechend auch die Augen trainieren. Ne, die Augen sind trainierbar, die sind muskulär geführt. Jeder einzelne Muskel kann dementsprechend auch neuronalen Impact geben. Die Augen sind neuronal mit unserem Gehirn verbunden, zum Beispiel durch unseren Hirnnerv 2, den Nervus Opticus, ne, unseren Sehnerv. Wir haben aber auch Nervenbahnen, die ins Mittelhirn reingehen. Und das ist eine Sache, die wiederhole ich zwar sehr oft, aber die zeigt einfach nochmal, dass die Augen mehr können und mehr bewirken können in deinem Körper als nur diese Sachen, die ich gerade erwähnt habe. Ne? So dieses, wovon man halt ausgeht, peripheres Sehen etc. pp. Wenn du jetzt weißt, die Hirnnerven 3 und 4 sind in deinem Mittelhirn verwurzelt, könnte man so sagen, und ziehen dein Auge nach innen und nach innen unten. Das sind die sogenannten Augenliegestütz. Und wenn man weiß, das Mittelhirn ist Teil deines Hirnstamms, das Mittelhirn hat das sogenannte periaqueductale Grau, was für Schmerzreduktion mitverantwortlich ist, nicht einzeln verantwortlich ist, aber mitverantwortlich ist. Das Mittelhirn forciert Beugetonus, ne? Also wenn du mehr Power in deine Beuger reinkriegen willst, ob es Beinbizeps, ob es Bizeps generell, ob es die Core-Muskulatur ist, völlig egal. Wenn wir den Bereich aktivieren, feuert das Mittelhirn in die Beugemuskulatur rein. Und die Augen nicht nur dafür zu nutzen, die spezifischen Skills zu trainieren, sondern die Augen wirklich dafür einzusetzen, auch andere Bereiche aufzutrainieren, ist mit das wertvollste Tool im neuroathletischen Training. Peripheres Sehen in den unteren beiden Quadranten, also wenn du dir jetzt vorstellst, du stehst und du hast um dich herum so ein Rechteck oder so ein Viereck, das ist eher besser formuliert, und hast einen Bereich oben rechts, oben links, unten rechts, unten links. Und wenn ich jetzt hinter dir stehe und mit so, ja, Gänsefüßchen seitlich in deinen unteren peripheren Sichtbereich reingehe, trainiert das periphere Sehen, ja, und gleichzeitig wird aber auch ein Bereich in deinem Parietallappen, also jetzt gehen wir schon auf Cortex-Ebene, aktiviert, der zum Beispiel für Sensorik verantwortlich ist. Oder wenn du immer wiederkehrende Verletzungen einer Körperseite hast, Also das ist so vielfältig einsetzbar, das visuelle System, und hängt dann auch, ne, Trommelwirbel, wer hätte es gedacht, immer von der Zielsetzung ab und immer davon ab, welche visuellen Voraussetzungen du dementsprechend auch mitbringst. Ne? Da können wir nicht die All-Fits-One-Schiene fahren und sagen, alle machen jetzt peripheres Sehen in den unteren Quadranten, weil Lara gesagt hat, das aktiviert den Parietallappen und verbessert die Sensorik. Und du hast eine Stelle beispielsweise am Schienbein, die du aufgrund von Tritten oder so nicht mehr gut spüren kannst, oder einen Bereich, wo du operiert worden bist, wo das Narbengewebe nicht mehr gut spürbar ist, und alle machen das jetzt. Das wird nicht funktionieren. Also du wirst ein paar Leute dabei haben, die auf jeden Fall auf den Retest in dem Fall gut reagieren, wird aber auch Leute dabei geben, die sagen, hast du irgendwas geraucht, das funktioniert nicht. Weil das immer in den Gesamtkontext gesetzt werden muss. Du musst immer schauen, wen habe ich gerade vor mir, oder ich in dem Fall, ist ja nicht deine Aufgabe, wen habe ich vor mir, was brauche ich und wie kann ich das visuelle System dementsprechend auch gezielt einsetzen. Also Punkt Nummer 1, das größte inputgebende System sind deine Augen. Punkt Nummer 2, das mittelgrößte System, was dir quasi Input gibt, und ich habe es tatsächlich am Anfang der Podcast-Folge schon so ein bisschen gespoilert, als ich das in dem Moment gemerkt habe, musste ich auch so ein bisschen grinsen und dachte so, jetzt kann ich eigentlich die Podcast-Folge hier abschließen, die wissen es jetzt schon, aber trotzdem spannend, dann nochmal kurz drauf einzugehen. Punkt Nummer 2, oder in der Pyramide der zweite Punkt, so, ist dein vestibuläres System, dein Gleichgewichtssystem. Und dein Gleichgewichtssystem sitzt in deinem Innenohr und misst Beschleunigung und Rotation deines Kopfes und nimmt dementsprechend auch verschiedene Positionen von dir im Raum wahr. Ich nutze sehr oft die Visualisierung von einem Knicklicht, was du im Ohr hast. Du hast ja auch kleine Haare in deinem Ohr, die quasi immer wieder deinem Gehirn die Rückmeldung geben, das ist gerade meine Kopfposition, das ist gerade meine Stellung im Raum, oder mit meinem, da bin ich gerade im Raum quasi. Das erledigt auch das propriozeptive System, das ist das dritte System, da greife ich jetzt mal ein bisschen vorweg, aber auch dein Kopf gibt Informationen darüber, wie du dich gerade im Raum bewegst, ne? Vor allen Dingen, wenn es dann auch viel Richtung Beschleunigungsrichtungen geht. Und diese Haare kannst du dir vorstellen wie ein Knicklicht, wenn ich den Kopf jetzt zu einer Seite rüber neige und da ist ja immer diese Wasserblase oder diese Luftblase drin, dann geht das dementsprechend auch auf die Seite hoch oder runter, auf die ich den Kopf quasi neige. Und dein Gleichgewichtssystem arbeitet eng mit deinen Augen und arbeitet auch eng mit deinem Kleinhirn zusammen, um möglichst schnell, möglichst präzise zu reagieren. Es gibt diesen sogenannten, das ist so ein maximaler Zungenbrecher, Floculundular Lobe, ich kann das noch nicht mal aussprechen, dieses Ding, was auf Deutsch einfach Gleichgewichtskleinhirn heißt. Das heißt, du musst ja nicht nur in der Lage sein, Dinge vernünftig zu sehen, sondern du musst auch in der Lage sein, in Abstimmung mit deinem Gleichgewichtssystem, in Abstimmung mit deinem Kleinhirn, generell in Abstimmung mit allen anderen Systemen, eine gute Bewegungsentscheidung zu treffen. Ne? Also dein Nervensystem will sich ja immer die bestmöglichen Informationen holen. Nur wenn du diese bestmöglichen Informationen nicht hast, wo soll sich dein Nervensystem dann die Infos herholen? Ne? Also wenn du keine guten Voraussetzungen hast und keine gute Kleinhirnarbeit zum Beispiel, dann wird es fürs Gleichgewichtssystem vielleicht schwer, dich in gewissen Positionen zu stabilisieren. Ne, da kannst du dich an der Stelle auch mal selber hinterfragen und überlegen, hey, gibt es eine Position, wo ich merke, wenn ich da zum Beispiel einen Schlag oder einen Tritt bekomme, dass ich meine Stabilität verliere? Das muss nicht an deiner Rumpfmuskulatur liegen, wo jeder vielleicht direkt von ausgehen würde, sondern es kann an der Stelle auch daran liegen, dass die Zusammenarbeit zwischen Augen und Gleichgewicht und Kleinhirn an der Stelle in der sportspezifischen Position einfach nicht optimal ist. Und früher ist man ja davon ausgegangen, dass Gleichgewichtstraining heißt, ich stelle mich auf ein Eriks-Kissen oder auf einen Bosu-Ball, das sind diese Wackeldinger, und halte mich einfach nur, ne, und mache Gleichgewichtstraining, oder ich hebe ein Bein und bleibe auf einem Bein stehen und mache Gleichgewichtstraining. Das habe ich während meiner Studienzeit auch gedacht. Und ohne Scheiß, in meinen Studienunterlagen, da habe ich letztens noch mal reingeguckt, weil ich so ein bisschen nostalgisch war, steht auch drin. Ich glaube, das war Trainingswissenschaften. Ich glaube, Sportrehabilitation war es. Und dann habe ich reingeguckt und dann sehe ich diese Überschrift Gleichgewichtstraining und diesen völlig verrückten Typen aus den 80er Jahren mit seinem Stirnband auf dem Bosu-Ball stehen. Moment. Können wir mal kurz eine Kaffeeschluckpause? Sehe diesen Typen da auf dem Bosu-Ball stehen und denke mir, oh Gott, wir wussten es früher einfach nicht besser. Wir wussten es einfach nicht besser. Das ist auch völlig okay. Es wird auch in Zukunft immer wieder neue Erkenntnisse geben und immer wieder neue Errungenschaften der Wissenschaft, wo wir uns dann zurücklehnen und denken, boah, damals habe ich auch noch gedacht, das wäre so richtig. Aber es ist halt schon lustig, ne? Wenn man so weiß, was man früher gelernt hat und was sich auch in den Köpfen der Leute immer noch lange trägt. Also so wie der Satz, wenn du einen Krampf hast, musst du Magnesium nehmen, ist das irgendwie genauso, wenn du sagst, ich muss mein Gleichgewichtssystem trainieren, dass du irgendwie auf einem Bein stehst oder dir einen instabilen Untergrund suchst. Das ist völliger Bullshit. Das heißt nicht, dass diese Untergründe nicht ihre Berechtigung haben. Ne? Man kann propriozeptive Reize setzen, ne? Vor allen Dingen, wenn man im Sprunggelenk irgendwie was hat. Ne? Aber erinnere dich da mal an dieses Seitprinzip Specific Adaptation on Imposed Demand zurück. Du wirst genau in dem besser, was du tust. Und ich kenne keine Sportart. Aber ich muss ein bisschen ernster bleiben hier. Ich kenne keine Sportart, die auf einem wackeligen Untergrund stattfindet. Also Hobbyhorsing vielleicht, wenn die da durch ihre, weiß ich nicht, Weiden und was weiß ich nicht galoppieren. Aber gehen wir mal von richtigen Sportarten aus. Kenne ich niemanden, der, wie gesagt, einen instabilen Untergrund trainieren muss. Und davon wegzukommen und zu sagen, ich trainiere Bewegungen in Positionen, wo mein Gleichgewichtssystem gefordert wird. Ne? Beschleunigungsrichtungen, ich habe eine horizontale Beschleunigung, ich habe eine vertikale Beschleunigung, ich habe Rotationen im MMA, alles vertreten tatsächlich. Muss man schauen, wie gut reagiert der Körper in den einzelnen Positionen. Du willst nie... Und von diesem Perfektionismusgedanken muss man sich auch verabschieden, nie jede einzelne Situation an sich so perfektionieren können, dass du in jeder Position wirklich immer 110% Stabilität und Gleichgewicht und visuell alles zusammen hast. Weil dafür ist der Sport viel zu flexibel und viel zu vielseitig und du weißt nie, was kommt. Du kannst dich nicht 100% auf deinen Kampf vorbereiten, weil der sich erst entwickelt oder diese Eigendynamik entwickelt, wenn die Cage-Tür dann wirklich zugeht. Ne? Aber zu wissen, wo das Gleichgewichtssystem liegt, wie du es dementsprechend auch mit einbeziehen kannst. Ich könnte dir jetzt hier verschiedene Übungen sagen, aber das wäre wieder so mehr ins Blaue, das will ich auch nicht. Aber zu wissen, dass das Gleichgewicht mit den Augen und dem Kleinhirn zusammenarbeitet, wie ein Knicklicht quasi in deinem Ohr sitzt, Beschleunigung und Rotation deines Kopfes misst und nichts damit zu tun hat, auf einem wackeligen Untergrund zu stehen. Wenn du aktuell aber auf einem wackeligen Untergrund stehst und davon überzeugt bist, dein Gleichgewicht zu trainieren, kann ich dir nur ans Herz legen, das Erics-Kissen zu verbrennen. Verbanne es. Außer es hat einen anderen Grund, warum du es benutzt, aber den will ich dann auch von dir erklärt haben, damit ich weiß hier, ne, der benutzt das nicht kopflos oder du benutzt es nicht kopflos, sondern da steckt auf jeden Fall irgendein Gedanke hinter und ist nicht einfach so hingestellt und Gleichgewichtstraining. Ne? Die letzte Etappe unserer Pyramide, hatte ich gerade gesagt, habe ich was vorweggenommen, ist das sogenannte propriozeptive System. Und das propriozeptive System nutzen wir auch permanent, die ganze Zeit und immer im Training. Visuelle und vestibuläre Komponenten bewusst einzubauen, machen die wenigsten. Das ist mehr Zufall als wirkliche Trainingssteuerung, aber an propriozeptiven Informationen kommen wir alle nicht vorbei. Wenn wir uns bewegen, haben wir Rezeptoren an den Gelenken, die unserem Gehirn eine Rückmeldung über die Spannung, über die Temperatur geben, über Zug- und Druckbelastungen. Wir haben verschiedene Rezeptoren, wie zum Beispiel Nozizeptoren, die für Schmerzwahrnehmung verantwortlich sind und dem Gehirn dementsprechend auch ein Abbild der aktuellen Situation geben wollen. Ne? Wie viel Zug ist gerade auf einem Gelenk? Ne? Wie ist die Situation im Gelenk selbst? Also wichtig, ne, gehört alles auch mit zur Körperlandkarte, damit wir am Ende wirklich ein großes, gutes, globales Bild von unserer Bewegung bekommen. Ist aber das, was wir, ich sag mal, in Anführungszeichen sowieso immer machen und was sowieso immer mit einbezogen wird. Jetzt könnte man sagen, wir gucken uns mal genauer an, wie gut du in der Lage bist, Gelenke wirklich zu kontrollieren. Das ist auch spannend, weil es nicht nur darum geht, das Gelenk in der Bewegung wie Kniebeugen, weiß ich nicht, Ruderzug, wenn es so klassisches Krafttraining ist, zu bewegen, sondern wirklich mal zu schauen, bist du in der Lage, und da habe ich auch ein Instagram-Video zu, ich gucke mal, ob ich dir das hier unten drunter verlinken kann, da bin ich nämlich auf diese Aufwärmübung eingegangen, wo man mit dem Theraband diesen Druck nach vorne macht, also diese Schlagbewegung nach vorne. Und da mal zu schauen, bist du in der Lage, wirklich jedes einzelne Segment unabhängig voneinander anzusteuern. Also mal wirklich die, also nur die Schulter wirklich anzusteuern, nur den Ellenbogen zu kreisen, nur das Handgelenk zu kreisen und mal wirklich den Fokus spezifisch auf ein Gelenk zu legen und die Gelenkkontrolle zu haben. Ne, das ist wichtig, nicht einfach reinzuballern und zu sagen, oh, ja, das wird schon irgendwie, ich mache schon immer solche Kniebeugen und ich mache schon immer so ein Aufwärmprogramm, sondern sich bewusster mal damit zu beschäftigen, wie gut kann ich meine eigenen Gelenke denn wirklich aktivieren und ansteuern. Ne, das sollte auch eine Grundvoraussetzung sein, wenn du ins Training gehst, und da ist es völlig egal, in welches Training du gehst, weil, wie gesagt, propriozeptive Reize sind immer mit dabei. Aber zu schauen, wie gut kann ich denn einzelne Bereiche unabhängig voneinander ansteuern, und wenn du das dann auftrainierst, wirst du merken, dass sich das auf die gesamte Bewegungsqualität auch positiv auswirkt. Ja, also der propriozeptive Bereich ist der kleinste Bereich, weil ich muss dir an der Stelle jetzt nicht auch erzählen, welche Rezeptoren für was verantwortlich sind. Ne, das ist hier an der Stelle jetzt nicht das Golden Nugget, aber zu wissen, Rezeptoren an den Gelenken geben deinem Gehirn Rückmeldung über verschiedenste Bereiche wie Druck, Zug, Temperatur, ne, Nozizeptoren für Schmerz, das wäre so ein Beispiel, die kennt man eigentlich auch, und ist ja auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Sache, die man kennt. Mittlerweile kennt jeder den Vagusnerv gefühlt und viele kennen auch das Wort Nozizeptoren. Und dementsprechend da halt auch einen Augenmerk drauf zu legen. Das kommt, wie ich am Anfang gesagt habe, alles irgendwann wieder zusammen. Und zu wissen, ich habe eine gute propriozeptive Ansteuerung, ich habe ein sehr gut trainiertes Gleichgewichtssystem, ich habe wirklich gut trainierte Augen, die mir nicht nur bei den Anforderungen selber, sondern auch bei anderen Schwerpunkten helfen können, ist wie immer ein echter Game Changer. Und mit dem Wort Game Changer verabschiede ich mich und dich aus dieser Folge Nummer 70 und gebe dir schon mal einen kleinen Spoiler für Folge Nummer 71. Da werden wir uns nämlich damit beschäftigen, was passiert in deinem Kopf, wenn du verlierst und wie du den Schalter wieder umlegen kannst. Also da gehen wir mehr auf so ein mentales Thema ein. Ne? Was ist, wenn ich einen Kampf verliere? Ne? Was passiert da im Kopf? Was macht das Nervensystem? Und wie kann ich diesen Fokus wieder zurückzugewinnen und den sogenannten Schalter wieder umlegen? Aber dazu natürlich mehr in Folge 71. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen grandiosen Tag, eine grandiose Woche, erfolgreiche Trainingseinheiten, wie immer nur das Beste. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, bleib nervenstark und mach's gut. Tschö, mit Ö.